Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, freue mich auch.
Der Name lässt es natürlich erahnen und deshalb die Frage, die sicherlich alle stellen, im weitesten Sinne verwandt mit Vico von Bülow, Loriot.
Ja, die immer gleiche Frage natürlich. Also das ist so, das ist eine Familie mit, glaube ich, 700 Mitgliedern und die lassen sich alle auf den einen gleichen Ritter irgendwann zurückführen vor vielen hundert Jahren und insofern sind die alle miteinander verwandt, aber eher sehr, sehr weitschweifig. Und so ist es auch bei Loriot und mir. Das ist dieselbe Familie, aber persönlich gekannt habe ich ihn ganz wenig.
Und auch tatsächlich erst sehr spät kennengelernt.
Genau, genau. Einmal habe ich ihn als Kind, es gibt immer so lustige Familientage, einer davon war in München mal, und da habe ich ihn als Kind mal erlebt, aber da war er dann auch nur letztlich der fremde Mann, der mir so ein Knollenmännchen gezeichnet hat, von dem ich gedacht habe, ah, okay, das ist ein Namensträger Bülow, der relativ berühmt ist. Und dann, als ich als Schauspieler länger gearbeitet habe, dann hat er mal angerufen und hat mir gesagt, wenn er einen Film gesehen hat und wenn er den gut gefunden hat. Und das hat mir natürlich, das hat mich natürlich gefreut.
Das ist schon großartig, insbesondere wenn man weiß, wie zurückhaltend er ja sonst war.
Genau, ja, ja. Aber es ist jetzt, wie gesagt, wenn man von verwandt spricht, dann stellen sich die Leute immer so vor, dass man gemeinsam Weihnachten gefeiert hat oder so. So ist es jetzt nicht gewesen.
Aber hat er Sie damals, so wie uns alle im Grunde genommen, jetzt nicht als entferntester Onkel, sondern einfach als Loriot irgendwie doch auch geprägt? Fanden Sie den toll in der Jugend als Kind?
Weiß ich nicht, das fände ich letzt zu viel gesagt. Das war halt ein großartiger Komiker. Also ich weiß, dass ich mit meinen Eltern manchmal, wenn wir also in Urlaub gefahren sind, dass wir Kassetten hatten im Auto, in denen Loriot-Nummern liefen. Und das fand ich lustig, aber da jetzt von geprägt zu sprechen, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt.
Hat der Name, vielleicht doch dieser berühmte Name, eher gestört oder hat er in irgendeiner Form geholfen, zum Beispiel in der Schauspielschule?
Weder Hilfe noch störend, sondern ich sage mal, ich heiße nun mal so. Aber die, also wenn man sich das überlegt, es gibt auch in jeder Stadt irgendwo eine Bülowstraße oder so. Es ist nun mal eine zahlenmäßig riesige Familie. Und jeder, oder ganz oft kommen auch Leute und sagen, ah, Bülow, kennst du so und so Bülow in der und der Stadt? Und dann sage ich immer, nee, kenne ich leider nicht. Also ich habe mir da auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Wenn, dann liegt das oft vielleicht im Auge der Betrachter, so, ob das hilft oder stört.
Aber Sie sind nun mal ein von Bülow. Wie war denn Ihre Kindheit? Sind Sie im Herren- oder im Reihenhaus aufgewachsen?
Nein, so wie Sie die Frage stellen, wissen Sie ja schon, wie es gewesen ist. Also in einem Reihenhaus, ja. Ich war mal im Skilager, weiß ich noch, also mit 10 in Österreich und die anderen mitfahrenden Jungs, die waren alle so ein bisschen älter, die haben auch gedacht, wie ist das? Und bist du im Schloss aufgewachsen? Da habe ich die angeguckt und gesagt, wovon reden die? Also das ist ja ganz interessant, manchmal kriegt man so Bilder zugeschrieben, die mit einem selber gar nichts zu tun haben. Also stellen Sie sich das ganz normal und relativ down to earth vor.
Und jetzt sind wir von dem Sie immer ins Du und wieder durcheinander. Jetzt bleiben wir einfach mal beim Du. Hast du das selber denn als Kind eigentlich bemerkt, dass es ein besonderer Name ist, dass die anderen Kinder da anders drauf reagiert haben oder war das völlig normal wie Müller, Schulze?
Krass. Also für mich war das immer total normal. Ich habe da keine Unterschiede wahrgenommen.
Der Unterschied war, dass du rothaarig warst und ein bisschen hellhäutig.
Bin ich ja immer noch. Also jetzt so rot ist es nicht mehr, aber man kann es noch an. Ja.
Und haben die Kinder dich da irgendwie früher gehänselt? Das gab ja immer so ganz gemeine Kinder, die sind ja dann doch sehr offen.
Nö, ich konnte mich dann immer ganz gut, wenn das jedenfalls so gewesen sein sollte, dann konnte ich mich da auch ganz gut durchsetzen.
Eigentlich wolltest du Diplomat werden.
Ja, ich hatte einen Onkel, der eine meiner ersten Berlin-Reisen, der war in Ost-Berlin stationiert, an der ständigen Vertretung und war aber auch in ganz vielen anderen Orten, war in der Türkei und in den USA und später in Moskau.
Wobei wir jetzt für die Jüngeren sagen müssen, nicht etwa in der ständigen Vertretung in der Kneipe am Schiffbau.
Genau, sondern das, was damals sozusagen die Alternativbotschaft der BRD in der DDR gewesen
genau.
ist. Ja. Und dann habe ich den mal besucht, 1988, und ich fand diese, ich weiß, es war ein, es ist ein unglaublich gebildeter und kluger Mann und ich fand es so beeindruckend. Und ich fand auch diese Idee, alle 3-4 Jahre in einem anderen Land zu leben, unheimlich reizvoll. Also obwohl es natürlich auch mit unheimlich vielen Einschränkungen verbunden ist. Aber ich glaube auch heute noch, dass das was ist, was mir fehlt, dieses eine Zeit lang in anderen Ländern zu leben. Das finde ich sehr reizvoll und bedauere ich, dass das sozusagen durch meinen Beruf, der ja nun doch stark an die deutsche Sprache gebunden ist, nicht möglich geworden ist. Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich gedacht habe, so durch in der Welt unterwegs sein.
Bist du im richtigen Leben diplomatisch?
Also ich glaube, wenn es notwendig ist, dann kann ich schon mir gut überlegen, was ich sage, würde ich mal sagen. Aber natürlich, ich bin ja Schauspieler. Also vielleicht wäre ich auch sozusagen der Paradiesvogel unter den Diplomaten geworden, wenn ich tatsächlich Diplomat geworden wäre. Also ich kann schon auch natürlich meinen Emotionen freien Lauf lassen und das ist dann wahrscheinlich nicht so diplomatisch.
Wie und wo hast du denn die Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckt?
Wir hatten einen ganz tollen, tatsächlich Deutsch- und Geschichtslehrer am Gymnasium und wir waren so eine Klasse mit 36 Kindern und so überbordende Energie und der kam relativ jung an die Schule, Michael Wettchen hieß der, und hat gesagt, okay, diese Energie kanalisiere ich und mache mit denen Schultheater. Und das ist natürlich eine ganz großartige Möglichkeit, weil wie soll man rausfinden, ob das was für einen ist, wenn man es nicht ausprobieren kann? Und es war ein sehr anregendes Umfeld, in dem wir da Schultheater gemacht haben. Und es sind tatsächlich auch mehrere Leute aus dieser Schultheater AG und meiner Klasse später Schauspieler geworden. Und der eine ist jetzt Regisseur, der andere ist am Theater. Und das war so die Initialzündung. Tatsächlich, das Schultheater.
Du hast auch Musik gemacht, zumindest Klavier gespielt. Musstest du oder wolltest du?
Na, ich glaube, ich habe viel zu spät angefangen mit 12, so wenn die Pubertät anfängt, schlechtester Zeitpunkt, um mit einem Instrument zu starten. Und so richtig begabt war ich auch nicht. Heute bin ich ganz froh, weil dadurch kann ich wenigstens Noten lesen und so, aber ein richtiger Musiker wäre aus mir, glaube ich, nicht geworden.
Aber du singst auch.
Genau, ich habe dann in Bochum, haben wir, als ich da im Schauspielhaus war, da war ich fast 5 Jahre durchgehend, haben wir 2 Liederabende gemacht. Einen davon, so einen italienischen Liederabend, Pizza Pazza hieß der, das war ein Riesenerfolg und das habe ich auch wahnsinnig gerne gemacht. Aber es steht jetzt nicht zu befürchten, dass die Leute auch noch mit einer Gesangskarriere beginnen, also keine Angst.
Ab wann wusstest du denn, dass du tatsächlich Schauspieler, also auch als Beruf machen möchtest?
Tja, also ehrlich, das kam so mit dem Schultheater, wenn man so merkt, ach, das liegt dir, das und das macht auch was mit einem, vor Leuten zu stehen und was zu spielen und sich so auch ein bisschen da drin zu verlieren. Und dann habe ich mir so eine Chance gegeben, auch ein bisschen naiv natürlich, und habe gesagt, na, dann machst du halt die Aufnahmeprüfung an der Falkenbergschule. Ich war damals in München und das war da die staatliche Schauspielschule. Dann haben die mich tatsächlich auch sofort genommen, wobei ich das auch wiederum eigentlich nur einer Frau verdanke, Helga Engel, einer Schauspiellehrerin, die ganz viele tolle Schauspieler auch ausgebildet hat, die irgendwie gesagt hat, obwohl ich eigentlich unendlichen Unsinn vorgesprochen habe, so verkopft und verquer, und die dann gesagt hat, nee, aber auch wenn das jetzt nicht so gut ist, was der Junge hier vorspricht, dahinter ist ein Talent zu erkennen und die mich da so durchgeboxt hat. Also eigentlich hat die Schauspielerei eher mich gefunden, als ich sie, würde ich fast sagen. Ja.
Und du hast das auch richtig abgeschlossen, also von 1992 bis 1995. Und wenn man das so liest, dann liest sich das so, als ob dann tatsächlich ein Angebot nach dem nächsten kam. Mainz, Zürich, Leipzig, Bochum, hast du schon erwähnt. Das war ein leichter Kulturschock, oder? So von einer Großstadt kommt, so in diese Städte?
Ja, also das erste Engagement.
Wenn man München als Großstadt bezeichnet.
Ja, natürlich. Für Berliner ist München natürlich auch keine Großstadt. Zu Recht, selbstverständlich. Ja, das war schon ein bisschen so. Aber auch natürlich der Kulturschock von den Münchner Kammerspielen, an denen ich damals war. Als Schauspielschüler sozusagen, an denen wir da zugeordnet waren. Wir waren natürlich nicht Ensemblemitglieder, aber wir gehörten zu diesem Haus. An so ein kleineres Theater zu kommen, da musste man schon sich in vielen Bereichen umstellen. Es war, also Kulturschock ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber ich habe dann viele Erfahrungen in verschiedenen großen Städten dieses Landes gesammelt. So würde ich das mal diplomatisch ausdrücken.
Eben, sehr diplomatisch. 1995, also als du dann fertig warst mit der Schauspielschule, da kam dann auch schon die erste Filmrolle, nämlich an der Seite von Franka Potente.
Genau, Nach 5 im Urwald heißt der Film, den vielleicht heute sogar noch Leute kennen, weil er irgendwie so eine gewisse Zeitlosigkeit besitzt im Umgang von Pubertät. Teenagern mit ihren Eltern. Und auch wenn der Film schon jetzt über 20 Jahre alt ist, dann glaube ich, können auch heutige Teenager mit der Welt, die da dargestellt wird, noch ganz viel anfangen. Es war natürlich ein absoluter Glücksfall. Man muss dazu aber sagen, dass damals München so eine Filmhauptstadt gewesen ist, das, was Berlin heute ist. Das heißt, alle Besetzer, alle Talentscouts waren damals in München. Und wenn man an der Falkenbergschule war, dann hatte man natürlich das Glück, dass die in die Aufführung der Falkenbergschule gingen und die jungen Schauspielschüler sich rausgesucht haben. Und es war leichter, dass der Blick auf einen fällt.
Und dann folgten ja wirklich also Film, Fernsehen, das Wunder von Lenge, denn 2003, ab 2008 dann der Anwalt Welker in die Anwälte. Was würdest du denn selber so als deinen, in Anführungsstrichen, Durchbruch bezeichnen?
Das frage ich mich auch immer noch, was das gewesen sein könnte. Ich glaube, es ist die Summe der einzelnen Teile. So, es gibt ja bei manchen Kollegen gibt es so den einen Film, über den alle reden. Das gibt es so in der Form bei mir gar nicht. es gab mal natürlich so einen Moment, dass in einem Monat an drei Sonntagen die Tatorte jeweils mit mir gewesen sind. Da haben dann alle natürlich gesagt, wer ist denn der Typ jetzt, der jetzt schon zum dritten Mal in diesem Monat am Sonntag über unsere Fernsehschirme am Abend läuft. Aber das jetzt als Durchbruch zu bezeichnen, fände ich auch übertrieben. Also ich glaube, es ist tatsächlich die Summe der Teile, die dann langsam das Bild vervollständigt.
Mhm. Du hast ja wirklich auch ganz viel verschiedene Geschichten gemacht. Unter anderem auch diese ganz ungewöhnliche Figur da in dieser Impro-Sitcom mit Cordula Stratmann und Annette Frier.
Es war kein wirklich großer Publikumserfolg, aber schön, dass du es ansprichst, weil es war ein sehr großes und ein Herzensprojekt für uns wirklich. Ja. Also, und das ist auf eine bestimmte Weise die Fortführung des italienischen Liederabends aus Bochum in dieser Impro-Comedy. Denn als die mich fragten damals, möchtest du den italienischen Kellner für ein Impro-Format, in dem Annette und Cordula einmal die Woche in einer italienischen Kneipe Frauengespräche führen, spielen? Und ich gedacht habe, seid ihr sicher? Da gibt es doch andere, die den Italiener spielen. Ja, du kannst ja mal, musst auch keinen Italiener. Und dann haben wir so gecastet. Und ich habe erstmal das so auf Deutsch ohne Akzent gemacht und habe gesagt, das ist ja auch albern, das so italienisch zu machen. Und dann sagten die, na, jetzt machen wir es nochmal, aber machen wir nochmal doppelt so schnell. Und bei doppelt so schnell habe ich mir dann gedacht, na gut, dann kannst du es jetzt auch auf Italienisch machen. Ich hatte nun also auch schon fast 70 Mal diesen italienischen Kellner in Bochum, nicht Kellner, sondern diesen italienischen Schlagerfuzzi in Bochum gespielt und hatte das also auf eine bestimmte Weise schon drauf und konnte es da sozusagen zweitverwerten. Mhm. Und das war dann ein großer Spaß für uns alle und alle waren überrascht, dass dieser hellhäutige Typ so gut einen Italiener spielen kann.
Was muss denn so eine Rolle haben, damit die dich reizt, damit die dich packt und du sagst, ja, die will ich spielen?
Sie darf kein Abziehbild sein. Also häufig ist man so ein bisschen enttäuscht als Schauspieler, wenn man den Eindruck hat, es gibt diesen schönen Satz von Brecht, man erkennt die Absicht und ist verstimmt. Wenn man so schnell merkt, welche Funktion eine Figur hat und ob sie, wenn sie zu gut, zu glatt, zu böse, zu eindeutig, Menschen sind immer alles gleichzeitig. Und das Interessante beim Spielen ist, dass man nicht das spielt, was da steht, sondern das, was da nicht steht. Dann wird's ein Mensch und dann wird's glaubwürdig und dann wird's interessant. Und je mehr Raum dafür da ist, bei einer Figur was zu spielen, was nicht schon auserzählt und beschrieben ist, umso interessanter ist es für den Schauspieler und hoffentlich auch für den Zuschauer. Und so geht's auch mir bei der Rollenauswahl.
Du hast irgendwo mal gesagt, dass es wichtig ist, so eine ganz dünne Haut zu haben, um eben auch Dinge durchlassen zu können und die dann nach außen zu bringen.
Ja, das geht nicht. Also man kann den Beruf nicht machen, glaube ich, wenn man nicht was bereit ist, was von sich in seinen Figuren zur Verfügung zu stellen. Darum geht's, glaube ich. Also das ist interessant, weil das ist kein, viele Menschen denken immer Schauspieler. Also sie sind Schauspieler, spielen sie den anderen Leuten denn dann nicht ständig was vor? So als könne man was spielen, was man nicht ist. Dabei hat der Beruf sehr viel mehr damit zu tun, denke ich, was von sich zeigen zu können, geschützt in dem Mantel dieser Figur.
Götz-George hat mal genau an der Stelle hier gesagt, schon ganz lange her, da hat er gesagt, im Alter wird die Haut nicht etwa dicker, sondern immer dünner.
Das kann ich noch jetzt nicht ganz bestätigen, weil ich habe noch so ein paar Jahre, bis ich in das Alter komme,
das
in
stimmt,
dem Götz-George damals
schon,
war.
Wenn sie schon dünn ist, wie reagiert man da zum Beispiel auf schlechte Kritiken, so sie denn jemals welche hatten?
Naja, das ist halt, das ist der Balanceakt, den man gehen muss. Das eine ist die dünne Haut, was die persönliche Verletzlichkeit gegenüber Kritik oder der Außenwelt, wenn man der Mensch ist, der man ist, bedeutet. Da muss man sich natürlich auch trotzdem schützen können. Die Frage ist, wie hält man diese Balance zwischen dem notwendigen sich schützen und man nicht alles an sich ranlassen und gleichzeitig offen genug sein, um was erleben zu können, was die Figuren bereichert. Und da gibt's auch keinen goldenen Mittelweg, sondern das muss man immer neu austarieren. Ich glaube aber, dass man dann eben eine etwas höhere Verletzlichkeit in Kauf nehmen muss, dafür, dass man so einen schönen Beruf hat wie diesen Künstlerberuf, der auf der anderen Seite auch so bereichernd ist.
Du bist Wahl-Berliner. Warum hast du dir unsere Stadt ausgesucht?
Weil ich tatsächlich ein sehr überzeugter Großstädter bin. Ich mag dieses Gefühl der kompletten Verfügbarkeit aller Möglichkeiten, dass das ganze Kinoprogramm, dass man nicht in einer Stadt lebt und sagt, ach, der Film, der läuft natürlich nur in Berlin, aber nicht in unserer kleinen Stadt. Und
so
das
wie
ist,
München zum Beispiel.
Ja, ich würde jetzt, also ich bin schon auch gerne Münchner, das muss ich schon, aber es gibt ja noch andere Städte. Nein, nein, also ich bin tatsächlich ein absoluter begeisterter Berlin-Bewohner, aber damit bin ich ja im Moment auch nicht alleine. Es ist ja völlig absurd, wohin man in der Welt kommt, sagen die Leute, wow, Berlin, that's cool und so weiter. Also es gibt ja einen Hype um diese Stadt, wie vielleicht nur, weiß ich nicht, mit New York der 80er oder Barcelona der 90er Jahre im Moment vergleichbar ist. Und ich mag auch das Gefühl, da zu sein, wo die Dinge passieren. Viel zu oft hat man doch manchmal das Gefühl, ach, wo ich jetzt hier bin, da passiert eigentlich gar nichts. Die wahren, eigentlichen, entscheidenden Dinge passieren ganz woanders. In Berlin hat man, finde ich, fast nie das Gefühl, dass die entscheidenden Dinge woanders passieren.
Ist immer am Puls der Zeit.
Was auch immer das heißt, ja.
Ja.
Aber, und wenn es nur so ein diffuses Gefühl ist, was einem das Gefühl gibt, jetzt genau hier bin ich jetzt richtig.
Wie und wo hast du denn die Maueröffnung erlebt?
Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich war tatsächlich bei diesem besagten Onkel, der mich eben so inspiriert hat, dieses internationale Politikding, Diplomatie zu machen. Den haben wir, meine Eltern, meine Schwester und ich, im Herbst 1989, so in den letzten Oktobertagen bis zum 6. November besucht. Damals waren Herbstferien in München. Und ich war als damals gerade 17-jähriger Gymnasiast am 4. November auf dieser großen Demo in Ost-Berlin, wo damals fast 1 Million Menschen auf dem Alex am Ende diese große Schlusskundgebung gesehen haben. Und ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern, wie wir morgens, wir haben damals im Westteil der Stadt gewohnt, wie wir rübergefahren sind und wie man nicht wusste, wie dieser Tag endet. Mhm. Ob, ich meine, Tiananmen war damals noch nicht so lange her, also der Aufstand in Peking, der so schrecklich geendet hat, und man wusste nicht, wie wird dieser Tag enden. Auch mit 17 konnte ich damals merken, okay, das ist du warst heute Zeuge eines entscheidenden historischen Moments. Und selbst wenn das nun nicht der Mauerfall war, der dann 3 Tage später passierte, so war es doch einer der wesentlichen Auslöser, die dann zu dem endgültigen Mauerfall geführt haben. Aber trotzdem habe ich natürlich gedacht, als dann die Mauer fiel, ich habe in der Nacht tatsächlich geschlafen und am nächsten Morgen beim Duschen das Radio angemacht und gehört, dass die Mauer gefallen ist. Also der Moment, wo ich es erfahren habe, war am nächsten Morgen um 7 unter der Dusche.
Welches ist dein Kiez jetzt in Berlin?
Mitte und Prenzlauer Berg. Am Anfang habe ich gesagt, als wir hier uns umgeguckt haben nach Wohnungen, wo wir gerne hinziehen möchten, da habe ich immer gesagt, also auf keinen Fall gehen wir dahin. Da sind ja alle.
Stimmt.
Und am Ende, und dann haben wir haben uns richtig Fahrräder ausgeliehen, weil man auch dann so einen Flair von einem Kiez nochmal anders wahrnehmen kann. Natürlich war ich zum Zeitpunkt, als wir 2007 uns umgeguckt haben, nach einem Zuhause in Berlin schon gefühlte 500 Mal vorher in dieser Stadt gewesen. Aber was man ja dann als Nicht-Berliner immer erst gar nicht begreifen kann, und aber dann sehr schnell versteht, wenn man hier lebt, der Kiez ist ja das Entscheidende in dieser Stadt. Ist ja anders als in allen anderen Städten, wo es nicht ganz so wichtig ist, wo man wohnt, weil man sich zwischen den Stadtteilen hin und her bewegt. In Berlin ist es ja doch ein ganz schöner Aufwand, von Marzahn nach Dahlem zu kommen, sozusagen. Und,
stimmt.
Das kann man sich am Anfang so gar nicht vorstellen. Und ausschlaggebend war dann allerdings, glaube ich, am Ende meine Frau, die was sehr Schönes gefunden hat. Und wir sind auch ganz froh, dass wir jetzt da, wo wir sind, gelandet sind.
Mhm. Ihr habt einen Sohn. Mhm. Bist du so ein richtiger Alltagspapa oder mehr so ein Wochenendpapa?
Als Schauspieler hat man ja dieses Glück, dass wir ja nicht diesem normalen Montags- bis Freitagsdienstschema unterworfen sind. Insofern ist es natürlich sehr unterschiedlich. Manchmal bin ich ein länger abwesender Papa und dafür dann an anderer Stelle ein ständig anwesender Papa. Muss man meinen Sohn fragen, was er besser findet.
Und ich habe gelesen, ihr spielt Tennis beide.
Ja, er hat inzwischen aufgehört und hat sich dem Fußball wieder zugewandt.
Oh.
Ich habe als Kind eben nicht richtig gut Tennis spielen gelernt und das dann aber als junger Mann ein paar Mal immer wieder versucht und bis ich mich irgendwann so drüber geärgert habe, dass ich das nicht vernünftig kann. Und dann habe ich mir hier in Berlin vernünftige Trainerstunden genommen und tue das auch in regelmäßigen Abständen immer noch und versuche all das nachzuholen, was ich als Junge nicht gelernt habe und habe dann gedacht, na, wenn er früh anfängt, dann muss er das nicht nachholen. Und jetzt reizt es ihn aber im Moment nicht mehr so. Aber die Basis ist gelegt und er kann jederzeit ja wieder anfangen.
Und ist er denn jetzt, wie sich das gehört, Hertha-Fan?
Nee, der ist Leverkusen-Fan.
Ach du lieber Herr, ja. Wie könnte es denn dazu kommen?
Weil die Familie meiner Frau in dieser Gegend beheimatet ist, im weitesten Sinne. Zwar nicht direkt in Leverkusen, aber in der Umgebung da von Köln. Ja, das hat den Ausschlag gegeben. Ich als Bayern-Fan, konnte mich da nicht durchsetzen. Jeder wie er mag, würde ich sagen.
Du liest. Und zwar der ganz offene Brief von Loriot, unter anderem. Also Bülow liest Bülow.
Genau. Das ist ein Abend, der heißt Der ganz offene Brief. Und das sind Texte von Loriot aus den 50er, 60er Jahren, die er damals, als er noch nicht ganz so berühmt war, in der Quick veröffentlicht hat, einer Zeitschrift für die jüngeren Hörer, die damals eine unglaubliche Auflage hatte und eher so eine Mischung aus Stern und Praline irgendwie gewesen ist. Also eher etwas reißerisch und auch saftig. Und da hatte er so eine wöchentliche Kolumne, wo er so Alltagsbeobachtungen wie auch politische Dinge so zugespitzt jetzt auf seine unnachahmliche Weise sarkastisch zusammengefasst hat, also eine richtige Glosse, und dazu gab es jeweils eine Zeichnung. Und Susanne von Bülow, die Tochter von Loriot, die in der Nähe in Berlin wohnt und dadurch haben wir uns kennengelernt, brachte mit Peter Geier ein Buch raus, in dem diese Texte, nachdem sie damals in der Quick erschienen waren, seitdem waren sie nie wieder veröffentlicht worden, neu rausgebracht wurden. Und vor Jahren haben wir einen Abend in der Bar Jeder Vernunft gemacht. Und das ist dann so ein großer Erfolg geworden, dass daraus sich eine, ja, Lesereise mit unregelmäßigen Auftritten entwickelt hat. Das heißt, immer mal wieder gastiere ich in verschiedenen Orten in Deutschland von Nord bis Süd, von Ost bis West und mache dieses Programm. Das besteht aus mir, der diese Texte vorliest, ab und zu ein bisschen was erzählt und dazu den Bildern, die per Beamer an die Wand geworfen werden. Das ist ein kleiner, schlanker, aber sehr schöner Abend, wo man den frühen Loriot als unbekannten Autor entdecken kann.
Oh, toll. Und was steht sonst noch an? Vielleicht ein Urlaub oder sowas?
Nee, Urlaub habe ich jetzt gerade gemacht, ehrlich gesagt.
Wo wart ihr?
In Italien.
Um den italienischen Kellner noch ein bisschen zu perfektionieren.
Um diese Italiener-Fähigkeiten noch weiter auszubauen, genau. Und jetzt wird es wahrscheinlich einen Dreh geben, ist aber noch nicht ganz klar, ob wir jetzt wirklich anfangen, im Herbst hier in der Nähe von Berlin.
Johann von Bülow, danke, dass du da warst. Weiter viel Erfolg.
Danke auch.